Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Unser Thema heute: Trauma und Politik in Israel. Mein Name ist Judith Wipfler und für diese Sendung war ich Gast an der Universität Tel Aviv beim politischen Philosophen José Brunner. Anlass ist das 60-jährige Bestehen des Staates Israel. Dieser Staat ist vom Tag seiner Gründung an mit Krieg und Gewalt konfrontiert. Wie prägt das die Menschen der Region? Was genau bedeutet hier Traumatisierung? José Brunner erforscht den Traumabegriff als Politologe und Ideengeschichtler. Ihn interessiert, wie der Traumabegriff in Politik, in Psychiatrie und Gesellschaft gebraucht wird. Hören Sie dazu mein Gespräch, was ich vor kurzem mit Professor José Brunner in Tel Aviv führte.
Wenn von der israelischen Gesellschaft bei uns die Rede ist, dann fällt ganz schnell das Wort von einer traumatisierten Gesellschaft. Sind Sie damit einverstanden, dass man das so sagt?
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich glaube, dass Israel aber zugleich eine traumatisierende Gesellschaft ist. Einerseits gab es und gibt es hier Einwanderer, die aus Regionen und Erfahrungen kommen, in denen sie traumatisiert wurden. Die Einwanderer, die nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust hierher kamen. Dann natürlich auch die Einwanderer aus den arabischen Ländern, die zum Teil meines Erachtens wenigstens auch als hier traumatisiert angesehen werden können. Das heißt, die Akkulturierung hier, die Art, in der sie hier aufgenommen oder eben gerade nicht aufgenommen wurden, in der sie in Grenzgebieten angesiedelt wurden. Dann haben wir Einwanderungswellen von äthiopischen Juden, die einerseits in Äthiopien durch die Verfolgung, durch ihre Lebensbedingungen vielleicht traumatisiert wurden und dann natürlich wieder im Treffen hier mit der westlichen Zivilisation und einem Land, dessen Sprache, Kultur sie überhaupt nicht kennen und mit dem schlecht zurechtkommen. Also je nachdem, wie man den Traumabegriff verwendet, kann man auch im innerjüdischen der israelischen Gesellschaft, die israelische Gesellschaft als eine zugleich traumatisierte durch die Außenbedingungen anschauen, aber auch als eine traumatisierende, nämlich die Einwanderer. Dann ist Israel natürlich auch in einer anderen Richtung traumatisierend, nämlich in Bezug auf die Palästinenser. Denn Israel ist nicht nur Opfer der Kriege, Israel ist natürlich auch Teil dieser Kriege. Das heißt, Israel hat die Palästinenser genauso traumatisiert, wie die Palästinenser die Israelis traumatisieren.
Israel ist Akteur in diesen Kriegen, nicht nur Opfer in diesen Kriegen. Besteht auch eine Traumatisierung dadurch, dass man Gewalt ausüben muss? Traumatisiert das auch?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich möchte hier eigentlich einen Schritt zurücktreten. Meine Forschung befasst sich mit der Literatur zum Trauma. Das heißt, der professionellen, psychiatrischen, psychologischen Forschung, die zum Traumakonzept geschrieben wurde. Ich mache nicht Forschung in dem Sinn, dass ich jetzt Leute befrage, interviewe, um zu sehen, ob sie traumatisiert sind oder nicht. Ich verfolge diese Forschung historisch. Das heißt, wenn Sie mich jetzt fragen, ob Leute durch eigene Gewaltanwendung traumatisiert werden können, dann ist die Antwort dazu ja, weil die Forschung das bejaht. Das heißt, die Forschung behauptet ja, Leute können durch Gewalt, die sie selbst anwenden gegen andere, vor allem wenn sie diese Gewalt als unmoralisch empfinden, ein Trauma davontragen, das heißt eine Art seelische Narbe, kann man das vielleicht nennen, eine Erfahrung, die sie nicht loswerden. Denn Trauma ist eigentlich griechisch für Wunde und ist ein Begriff, der auf die Seele, auf die Psyche metaphorisch angewendet wird. Das heißt, übertragen wird vom Körperlichen. Die Traumastation ist der Ort, wo die Leute nach Unfällen hinkommen, Leute, die an ihrem Körper verwundet wurden. Wenn man von einer Traumatisierung heute spricht, meint man normalerweise die psychische Traumatisierung, das heißt die Wunde in der Seele oder in der Psyche. Die kann man aber nicht sehen, im Gegensatz zu körperlichen Wunden. Deshalb ist die Literatur dazu eine sehr kontroverse Literatur. Die Frage, die Sie mir jetzt gestellt haben, in Bezug auf Traumatisierung durch eigene Gewaltanwendung, das ist ein Konzept, das wir erst seit dem Vietnamkrieg kennen. Das heißt, die Amerikaner waren die Ersten, die behauptet haben, dass ihre Soldaten durch die Gewaltanwendung, die sie selbst gegen die Vietnamesen anwendeten, traumatisiert wurden. Das ist zum Beispiel ein Konzept, das nicht existiert in Bezug auf die Nazis. Wir kennen keinen Nazi in der ganzen psychiatrischen und psychologischen Literatur, der je irgendwo dokumentiert wird als in Behandlung wegen einer Untat gegenüber Opfern des Narzissmus.
Das erstaunt mich jetzt schon fast, denn das sind ja ganz viele Familiengeschichten in Deutschland, die genau davon erzählen. Der Großvater, der nichts erzählte, der Albträume hatte, aber darüber nicht sprach. Also genau diese Symptome eigentlich hatte. Das erstaunt mich sehr, dass darüber nicht geschrieben wird. Das passt nur zu dem, was Sie herausgefunden haben, José Brunner, dass nämlich der Umgang mit dem Traumabegriff und dass man sich mit dem Trauma überhaupt so befasst, dass er ein Begriff in der allgemeinen Umgangssprache auch geworden ist, dass da immer mehr Platz haben muss drin. Sie haben auch gezeigt, wie zum Beispiel die Frauenbewegung den Traumabegriff entdeckt hat, um aufzuzeigen, das Unrecht von Vergewaltigungen zum Beispiel und von sexueller Unterdrückung. Also Trauma wird ein Begriff für Menschen, die, würde ich jetzt mal so versuchen zu formulieren, die versuchen, eine Ungerechtigkeit, die ihnen widerfahren ist, zu benennen.
Das ist der Versuch, gerechtfertigt oder nicht, einen medizinischen Begriff zu finden und zu verwenden, um das Leiden darzustellen, das einem normalerweise durch ein Unrecht widerfahren ist. Manchmal auch durch etwas, das niemand beabsichtigt hat, wie ein Verkehrsunfall. Aber etwas, das unproportional ist, etwas, das irgendwie nicht in die Weltordnung reinpasst. Und sehr oft und viel stärker wird dieser Begriff in Bezug auf Traumatisierung verwendet, die eben durch andere Menschen hervorgerufen wurde. Zum Beispiel Vergewaltigung, zum Beispiel politische Verfolgung. Das erklärt genau, warum auf amerikanische Soldaten Beginn der 80er Jahre dieser Begriff angewendet wurde. Denn dieser Begriff wurde eigentlich entwickelt durch Psychiater, die behaupteten, meines Erachtens hauptsächlich aus einer politischen Position heraus, dass die amerikanischen Soldaten in Vietnam Opfer ihrer Regierung waren, die sie in diesen ungerechtfertigten Krieg geschickt haben, um andere Leute umzubringen, aber dass die Soldaten, die selbst in den Dschungeln von Vietnam waren, selbst auch Opfer dieses Kriegs waren, weil sie keinerlei Motivation hatten, in diesem Krieg zu kämpfen und der Krieg als solcher ohnehin nicht gerechtfertigt war. Das lässt sich eben, glaube ich, auf diese Art nicht auf Nazis verwenden. Und ich glaube, das ist genau der Grund, warum wir diese Literatur zu den Nazis nicht finden. Das heißt, auch das Leiden dieser Leute wird eben nicht auf diese Art als ein Unrecht, das ihnen angetan wurde, angesehen. Was ich damit aufzeigen will, ist, dass der Traumadiskurs in meiner Lesart jedenfalls, immer eine moralische Grammatik hat. Das heißt, wer Opfer einer Traumatisierung ist im Rahmen der psychiatrischen Literatur, ist nicht nur und nicht immer hauptsächlich eine wissenschaftliche Frage, sondern meines Erachtens immer auch und manchmal auch vor allem eine moralische Frage.
Kann ich das so zusammenfassen, dass es in der Benutzung des Begriffs Trauma so eine Tendenz gibt, Trauma synonym zu gebrauchen zu unschuldig leidend?
Nicht immer beabsichtigt, aber ich glaube aus der Struktur des Diskurses her, ja.
Was bedeutet das jetzt, was wir hier ein bisschen historisch versucht haben herzuleiten, was bedeutet das jetzt für den Diskurs in Israel selber über die israelische Gesellschaft, wenn hier das Wort Trauma benutzt wird in der Politik, durch die Politik?
Der Boom sozusagen der Verwendung des Traumabegriffs in der israelischen Gesellschaft kam nach dem Yom Kippur-Krieg 1973, als zum ersten Mal in großen Zahlen israelische Soldaten als traumatisiert in Lazarette eingeliefert wurden während des Krieges und dann auch langzeitige Störungen davontrugen. Früher, 1948 im Unabhängigkeitskrieg, gab es sicher sehr viele traumatisierte Soldaten. Es war ein sehr langer Krieg, in dem Tausende von Soldaten gestorben sind. Man kann deshalb auch annehmen, dass es Tausende von traumatisierten Soldaten gab. Es gibt normalerweise in allen Kriegen eine Korrelation zwischen den Soldaten, die sterben, und Soldaten, die traumatisiert werden. Aber wir kennen keinen Diskurs dazu. Und der Grund ist, weil eben behauptet wurde, dass israelische Kämpfer so motiviert sind, dass sie kein Trauma davontragen können. Denn ein Trauma hat mit Angst zu tun. Ein Trauma ist eine Reaktion, also diese seelische Wunde, die da angenommen wird und die es natürlich auch gibt, aber die da konzeptualisiert wird im Diskurs der Psychiater, diese seelische Wunde ist eine Reaktion auf eine Situation, aus der man keinen Ausweg findet. Indem die Angst einen so überkommt, dass man dann diese Reaktion dieser Angst über Jahre hinaus mit sich herumträgt. Und die Behauptung war ganz einfach, dass israelische Soldaten keine Angst haben, weil sie mutige Kämpfer sind. Das heißt, es gab hier einen Widerspruch zwischen dem Mut und der Angst, die man zugeben muss, um sich als traumatisiert zu bezeichnen. Das heißt, in Israel ging es nicht darum, dass das Leiden dieser Soldaten nicht gerechtfertigt wäre vor 1973, sondern es wird angenommen, dass es nicht sein kann, dass israelische Soldaten wirklich Angst haben. 1956 und 1967, die anderen zwei Kriege, die es danach gab, waren so kurz und so erfolgreich, dass immer angenommen wurde, dass es da keine Traumatisierung geben konnte, was natürlich nicht stimmt. 1973 fällt all dies auseinander. Das heißt, der Krieg ist eine Überraschung. Das Land als solches sozusagen ist traumatisiert als Kollektiv. Es ist kein von Israel initiierter Krieg, sondern Israel wird überfallen. Das heißt, das Land als solches ist eigentlich in einer Situation der Traumatisierung. Und ich glaube, es geht aus diesem kollektiven Selbstverständnis hervor, dass sich nun auch individuelle Soldaten als traumatisiert zeigen und zeigen können und auch als solche gesehen werden von den Psychiatern im Militärdienst.
Sie haben eben schon kurz von kollektiver Traumatisierung gesprochen, dass dieser Yom Kippur-Krieg die ganze Gesellschaft traumatisiert, erschreckt hat, in Angst versetzt hat. Das ist jetzt nochmal eine neue Dimension im Traumabegriff, dass wir nicht von einem Individuum sprechen, das traumatisiert ist durch einen Schicksalsschlag, eine Gewalterfahrung, sondern dass wir von einem Kollektiv sprechen. Das wurde dann nochmal wiederum in den USA sehr laut, jetzt beim 11. September 2001, wo plötzlich von einem nationalen Trauma die Rede war. Gibt es das, ein nationales Trauma?
Das ist eine sehr umstrittene Frage. Man kann sagen, dass es ein nationales Trauma 1973 nicht gab. Wiederum, wenn ich auf die Literatur Bezug nehme, das heißt, das wurde nicht so bezeichnet, weil es diesen Begriff einfach damals noch nicht gab. In Amerika wird jetzt von einem nationalen Trauma geredet, aber ich glaube, man muss auch schauen, wie davon geredet wird. Einerseits wird behauptet, und in Israel auch, dass die Nation als Nation traumatisiert ist. Das wurde in Israel zum Beispiel während der zweiten Intifada behauptet, also nach dem Jahr 2000. Andererseits wird in Israel sowie in Amerika behauptet, dass die Zahlen, die dann gefunden werden von Leuten, die tatsächlich traumatisiert sind durch diese Ereignisse wie Terror oder den Angriff auf das World Trade Center in New York, dass diese Zahlen eigentlich relativ niedrig sind. Das wird dann so erklärt: Die Gesellschaft hat eine innere Kraft, um das Trauma zu überwinden. Das heißt, letzten Endes verwendet sowohl der amerikanische wie auch der israelische Diskurs hier den Traumabegriff nicht, um die Angst und den Schrecken der Gesellschaft zu zeigen, sondern die Stärke, die Fähigkeit der Gesellschaft, ein Trauma zu überwinden. Das ist ein interessantes Argument, denn es hat niemand dieses Trauma wirklich diagnostiziert. Das heißt, es wird von Anfang an eigentlich eine Hypothese aufgestellt, in der behauptet wird, die Gesellschaft ist traumatisiert. Dann wird in der Forschung diese kollektive Traumatisierung nicht wirklich belegt. Und dann wird gesagt, das zeigt, dass wir über das Trauma hinweggekommen sind. Es könnte aber auch heißen, dass es dieses Trauma gar nie gab.
Ich möchte nochmal zurückgehen. Und zwar stellt sich für mich schon immer noch die Frage, ob diese Traumata, diese Gewalterfahrungen sich nicht auch vererben können in einem Kollektiv, in einem Volk, in einer Familie. Also man spricht ja auch von der zweiten überlebenden Generation, also den Kindern und Kindeskindern von Holocaust-Überlebenden, die gewisse psychische Auffälligkeiten aufweisen, die damit schwer leben. Gibt es viel Forschung dazu? Die Frage ist nun, was bedeutet das für eine Gesellschaft?
Man hat Leute, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern immer wieder von der Vergangenheit überwältigt werden. Das heißt, wenn sie sich erinnern sollten, wieder zu weinen beginnen, die Vergangenheit neu erleben. Leute, die sich nicht an die Gegenwart richtig gewöhnen können, sondern die Vergangenheit mit sich schleppen. Also diese Narbe, die es in der Seele geben soll bei Traumatisierung, ist eben die Vergangenheit. Darum geht's beim Trauma. Und das hat dann alle möglichen Effekte, Symptome, Störungen, die ausgelöst werden können. Oft werden diese drei doch verschiedenen Dinge, Ereignis, Erfahrung und Reaktion, in einem Begriff verwendet und ist oft unklar, worauf genau Beziehung genommen wird. Das heißt, wenn Leute, sagen wir jetzt mal, in Israel leben im Jahr 2000 und traumatisiert sind durch die Verhältnisse um sie herum in der zweiten Intifada, Terror überall, Cafés, die in die Luft gehen, Busse, die in die Luft gehen, dann kann man sagen, die Leute sind traumatisiert in dem Sinn, dass sie jetzt überall Angst haben. Aber diese Angst ist eine reelle Angst. Denn diese Bomben gibt es. Und die gibt es jetzt. Die gab es nicht vor 20 Jahren und die Leute haben immer noch Angst. Also sind sie jetzt traumatisiert oder haben sie einfach Angst? In Israel lassen sich diese Dinge oft nicht klar unterscheiden, weil Kriege, Gefahren, Terror, Anschläge, Raketen Teil der heutigen Realität sind. Der Holocaust hat eine ganze Gruppe von Leuten traumatisiert in dem Sinn, dass sie über längere Zeit hinaus an diesem Ereignis, an ihrer Erfahrung gelitten haben, indem sie Reaktionen gezeigt haben, die darauf hindeuten, dass für sie, was in der Wirklichkeit schon vorbei war, in ihrem Innenleben nicht vorbei war. Wenn wir von Israel als einer traumatisierten Gesellschaft reden, dann müssen wir unterscheiden zwischen Traumatisierungen im Sinne des Holocaust oder der Vergangenheit, das heißt des Unabhängigkeitskrieges oder des Yom Kippur-Krieges von 1973 und so weiter, ob Leute noch durch diese Ereignisse heute leiden. Das würde ich sagen, das ist eine traumatisierte Gesellschaft. Wenn wir aber davon reden, dass Leute heute in Sderot, das von Gaza mit Raketen beschossen wird, leiden, Angst haben, nicht einschlafen können, Albträume haben, dann weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist. Wenn Leute einfach Angst haben, weil sie in einer gefährlichen Umwelt leben, ob das jetzt in Gaza ist oder in Tel Aviv, dann ist das noch keine Dramatisierung.
Die Bedrohung ist real, es ist kein Schattengespinst aus der Vergangenheit. Also was wir heute als akute Angst erleben hier, könnte sich ja aber auch dann zu einem Trauma entwickeln in 20 Jahren. Also die Kinder, die heute im Kindergarten von Sderot das Lied von der Tziva Adom singen, also Farbe Rot, sie singen dann auf Hebräisch ein Lied, das geht dann so weiter und wenn wieder die Farbe grün ist, dann sind wir wieder fröhlich und lachen wieder. Das üben die Kindergärtnerinnen heute mit Kindern in Sderot, um sie zu beruhigen. Wenn ich so etwas sehe, denke ich schon nach, was ist mit diesen Kindern in 20 Jahren, wenn die in so einer Angstsituation aufgewachsen sind? Also werden sie dann eben ein Trauma haben und wie werden sie leben? Wie werden sie diese Gesellschaft mitgestalten, wenn sie solche Dinge in ihrer Kindheit erlebt haben?
Ich glaube, Sie haben absolut recht. Und diese Frage stellt sich in Bezug auf die beiden Gesellschaften, die hier im Krieg miteinander sind. Das heißt, diese Frage stellt sich ebenso für die Kinder in Gaza, die unter Bombardierung durch israelische Flugzeuge leben, die ständig Beerdigungen sehen von ihren Bekannten und Familienangehörigen. Und wenn da Forscher feststellen, dass so und so viel Prozent der Kinder in Gaza unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, dann bin ich nicht sicher, wie man diese Ergebnisse interpretiert, denn es ist keine posttraumatische Belastungsstörung. Die leben tatsächlich in einer jeden Tag neu traumatisierenden Umwelt. Man kann sich dann fragen, was wird in 20 Jahren sein? Ja, aber heute, glaube ich, kann man noch nicht weder auf der israelischen Seite noch der palästinensischen Seite von einer posttraumatischen Störung reden, sondern es wäre dann eben ein akutes Trauma.
Eben, nochmal meine Frage, was wird sein, wenn Menschen so viel Gewalterfahrung in ihrem Lebensgepäck mitführen? Wie kann man sich dann vorstellen, dass sich da der Knoten einmal löst und hier wieder Frieden sein kann mit Menschen, die so viel Gewalt in ihrer eigenen Lebensgeschichte implantiert haben?
Die Frage ist, wo schauen wir hin? Wir können nach Deutschland und Frankreich schauen und sagen, hier haben wir zwei Länder, nach zwei Weltkriegen, nach endloser Zeit der Feindschaft und des Todes. Wer hätte 1945 geglaubt, dass Europa so aussehen wird, wie es jetzt aussieht? Das heißt, man kann nach sehr viel Gewalt und nach einer sehr langen Geschichte von gegenseitiger Gewalt sich zusammentun und ein neues Blatt eröffnen, glaube ich. Wir können aber auch nach Kosovo hinschauen und sagen, nach all diesen Jahren, wo es überhaupt keine Gewalt gab, wie brach plötzlich diese Gewalt wieder aus? Hat die wirklich damit zu tun, wie was 100 Jahre oder 200 Jahre oder eben oder sogar mehr vorher dort stattfand? Das heißt, ich weiß nicht genau, woher ich da meine Schlüsse ziehen sollte. Sie haben mich vorher gefragt zur transgenerationalen Übertragung von Traumatisierung, die ja auch in Bezug auf Holocaust-Überlebende immer erwähnt wird. Das ist auch eine interessante Konzeptualisierung. Sie sagen, es gibt eine zweite Generation von Holocaust-Überlebenden. Ich befasse mich mit genau dieser Art von Terminologie. Denn es ist ja eigentlich die erste Generation, die nach dem Holocaust geboren sind. Also warum ist das die zweite Generation der Überlebenden und nicht die erste Generation des Post-Holocaust, der neuen Post-Holocaust-Welt? Die Überlebenden selbst wurden durch die Verfolgung traumatisiert. Wenn es eine Traumatisierung gibt, der sogenannten zweiten Generation, dann wurden ja die nicht durch die Verfolger traumatisiert, sondern durch ihre Eltern. Das heißt, es ist die erste Generation, die durch ihre Eltern traumatisiert wird hier. Also nicht die erste Generation in der Welt, die durch ihre Eltern traumatisiert wird, aber es ist nicht eine Fortsetzung der Traumatisierung, die ihre Eltern erlitten haben in dem Sinn. Es ist eine neue Traumatisierung, eine andere, die sich in der Familie abspielt, wenn überhaupt. Aber sie werden nicht traumatisiert, weil sie in einem Konzentrationslager waren. Das heißt, sie einfach als zweite Generation der gleichen Traumatisierung zu bezeichnen, finde ich sehr eigenartig. Ich weiß, dass es gemacht wird. Aber es hat sehr viel zu tun, glaube ich, mit der Frage der Identität dieser zweiten Generation, die sie annehmen will oder nicht annehmen will. Und ich weiß nicht, ob es so viel zu tun hat mit einer psychiatrischen Frage.
Es ist ja auch tragisch, dass genau diese Identifizierung wieder mit dem Holocaust stattfindet.
Ja, dass es hier Probleme hat der Identifizierung zwischen der überlebenden Generation und der Generation, die eben ja gerade nicht Überlebende sind. Ja? Mein Vater musste sich verstecken, ich nicht. Wenn man sich dann eben als zweite Generation der Überlebenden bezeichnet, hat das sehr viel Bedeutung, die man meines Erachtens hermeneutisch erfassen sollte, versuchen zu verstehen, was geht hier vor, warum und wie entwickeln Kinder von Überlebenden diese Identifizierung. Aber das dann in eine medizinische Frage und transgenerationale Übertragung und so weiter, also in diese Konzepte umzuwandeln, als ob es sowas gibt, dass man dann wirklich so in einem diagnostischen Buch so einfach schreiben kann, da bin ich nicht so sicher.
Das ist eigentlich ein positiver Schluss, wenn man sagen kann, dass sich Traumata nicht so vererben, wie das manchmal gedacht wird landläufig, und dass sich auch die Wunden nicht so vererben, wie landläufig und schnell gedacht. Das ist ja eigentlich ein positiver Schluss.
Einerseits glaube ich ja, das stimmt. Es ist, glaube ich, was Positiveres, als oft gedacht wird. Und da möchte ich auf noch etwas hinweisen in Bezug auf Drama, das, glaube ich, auch positiver ist, als es oft verstanden wird. Es gibt kaum eine Art der Traumatisierung, Krieg und Vergewaltigung inbegriffen, bei der mehr wie 50% der Leute, die sie erlitten haben, dann als traumatisiert diagnostiziert werden, als unter einer posttraumatischen Störung leidend. Glücklicherweise zeigt die Forschung, dass die meisten dieser Kinder, die meisten dieser Frauen, die meisten Holocaust-Überlebenden es schaffen, sich danach eine Existenz aufzubauen, ein neues Leben zu finden oder ins alte Leben zurückzufinden, auf eine Weise, die man als gesund oder normal bezeichnen kann. Es gibt natürlich einen Prozentsatz von Leuten, dem das nicht gelingt. Entweder weil die Erfahrung so schrecklich war, dass man nicht darüber hinwegkommt, oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Aber ich glaube, das Positive an all dem, das man sehen muss, ist, dass wenn wir so ganz allgemein, heißt es nicht, dass hier irgendetwas determiniert ist, dass es dann einfach keinen anderen Ausweg mehr gibt, als jetzt sein Leben im Trauma zu verbringen. Glücklicherweise stimmt das nicht.
Das heißt, Gewalt ist endlich?
Das heißt, wir wissen nicht, in welchem Fall die Gewalt endlich ist und in welchem Fall sie es nicht sein wird. Ich möchte jedoch auch andererseits sehr klar sagen, ja, es gibt Fälle, in denen Leute ihr Leben lang dann an dieser Gewalt leiden werden. Es gibt auch in Israel bis heute noch über 600 Leute, die in psychiatrischen Kliniken hospitalisiert sind, seit dem Holocaust. Es waren früher viel mehr, sind viele davon mittlerweile gestorben. Das heißt, es gibt ganz sicher Leute, die durch Gewalt zerstört werden.
Ich meinte, dass die Kette dieser Vererbung so nicht stimmt und dass man deshalb die Hoffnung nicht ganz verlieren muss. Es ist kein Fatalismus, die Kette der Gewalt. Es geht nicht einfach so weiter, weil es vorher schon so war. Die Gewalt ist nicht implantiert durch Gewalterfahrungen, die bestimmte Generationen oder Individuen oder große Gruppen gemacht haben. José Brunner.
Also ich bin völlig mit Ihnen einverstanden, dass das Ganze nicht fatalistisch angeschaut werden soll. dass es hier kein Determinismus gibt. Das heißt, die Gewalt hat nicht irgendwie eine eigene Dynamik, die dann da weiterarbeitet, sondern die kann ein Ende nehmen, kann auch eventuell kein Ende nehmen. Ich glaube, das Positive daran ist, dass Gewalt nicht unbedingt immer weiter Gewalt produzieren muss. Man kann diese Kette stoppen. Andererseits, das Beunruhigende daran ist, dass wir bis heute die Fachleute, die Psychiater, die Psychologen bis heute nicht genau herausgefunden haben, was eigentlich den Unterschied macht. Also wie man feststellen kann, wem man helfen kann und wem nicht, bei wem die Gewalt im Innern weiterwirken wird und bei wem nicht. Ich glaube, die Haupterkenntnisse der Forschung der letzten Jahrzehnte ist, dass je früher man interveniert, desto mehr Chancen hat man, den Leuten zu helfen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts. Thank you.